zwischen Champagner
und Lebenskrisen.
Der Podcast
über den Sinn
und den Unsinn des Lebens.
Mit Jule
und Nele.
Bei uns geht's um alles und nichts.
Rosa Wolken und Zuckerwatte.
Und um große und kleine Gefühle.
Moin, liebe Jule.
Servus Nele und grüßt euch da draußen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge Champagner und Lebenskrisen und wir freuen uns, dass ihr uns wieder zuhört. Wir starten in eine neue Woche und ja, eine Woche ist schon wieder um. Jule, hast du irgendwas Schönes erlebt?
Zwischen Fischbrötchen und Leberkäse.
Ja, Udo ist endlich 80 geworden, die Welt draußen hat gefeiert. Hey, es gab sogar Sender, die komplett ihr Programm umgestellt haben, um ihn zu feiern. Ich liebe alles daran. Und ich finde es so lustig, meine Mama und ich waren ja zu seinem 70. im Konzert drin. Es war das abgespacedeste Konzert. Er war so besoffen des Todes, als er auf die Bühne gekommen ist. Und ich habe alles dran gefeiert. Das war das absolut kurze Konzert, auf dem ich jemals gewesen bin. Also mein Highlight-Moment war immer noch, als er, während er das Mikrofon geschwungen hat, das Mikrofon verloren hat und das in die Menge gefallen ist.
Oha. Ich hoffe, dass niemand verletzt wurde und nicht schon wieder erste Hilfe geleistet werden musste.
Ja, wir wissen ja jetzt, mit welchen Songs das gut geht, deswegen.
Ja, das auch. Wobei ich weiß gar nicht, wann das war. Da hatte ich auch noch mal... Ach genau, ich habe einen Podcast über ihn gehört oder angefangen, den zu hören. Den können wir sonst auch gerne nochmal verlinken. Wer ein bisschen mehr über ja, seinen Werdegang hören will und so weiter, das war nämlich schon mal ganz interessant vom Anfang, wie er überhaupt an das ganze Thema Musik gekommen ist und auch so als Wunderkind ja quasi galt am Schlagzeug. Da hatte ich ihn irgendwie so gar nicht mehr im Kopf, dass es in die Richtung ging und wie er natürlich auch so jung, wie er da war, auch schon mit Alkohol konfrontiert wurde und wie gang und gäbe das war, ne, von seinem Vater auch. Und das war tatsächlich total spannend. Wie gesagt, ich bin noch nicht durch damit, aber das hatte ich dann auch schon mal gehört und habe gedacht, das ist total interessant, wenn man eben ne, jetzt gerade diesen großen Geburtstag hat und einfach diesen Namen hat und doch nochmal schaut, ja, wie ist es eigentlich zu allem gekommen?
Ja, und wenn man da noch einen Filmtipp zu haben möchte, es gibt eine Udo Lindenberg-Biografie, Mach dein Ding, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich war zweimal im Kino und habe es auch sofort gekauft, als es auf DVD gekommen ist, weil der Film ist... Es sollte eigentlich noch eine Fortsetzung geben und ich warte leider sehr lange schon darauf, dass es wirklich weitergeht, weil eigentlich sollten ja die Zeit noch verfilmt werden, wo er dann mit Westernhagen und Otto in einer WG gewohnt hat. Also da wäre ich auch noch scharf drauf gewesen, aber vielleicht ist es auch zu heftig, um das an die Welt zu spreaden.
Ja, manche Dinge will man vielleicht auch gar nicht wissen. Aber da er ja noch plant, 100 zu werden und den ja schon angekündigt hat zu feiern, denke ich, ein bisschen Zeit ist ja noch, um das dann zu machen.
Was gibt's denn Neues von der Nordsee?
Ach, es geht so. Also mit der Nordsee an sich hat das gar nicht so viel zu tun, außer dass ich jetzt am Wochenende mal auf einem Schiff einen Geburtstag gefeiert habe, was ich ganz cool finde. Das kann man in Bremerhaven tatsächlich machen. Man kann auf dem Schulschiff Deutschland, war das, glaube ich, das kann man mieten. Und da habe ich einen Geburtstag gefeiert. Man kann da auch heiraten, wenn man möchte, oder die Feier machen. Das ist eigentlich ganz nett.
Wie Ariel.
Ja, so
hat auch
Art.
Auf dem Schiff geheiratet.
Ja gut, wir haben ja nun nicht geheiratet. Wir haben nur da ein bisschen gefeiert. Und wir hatten ein so geniales Essen. Also ich habe das... Das war so witzig. Also ich weiß jetzt, dass ich Wolfsbarsch sehr gerne mag. Ich habe die ganze Zeit überlegt, habe ich das schon mal gegessen? Nee, keine Ahnung. Und die hatten so ein Maisgrieß irgendwas. Okay. Das war irgendwie was Herzhaftes und mit ein bisschen Mohn. Und ich habe gedacht, das ist so lecker, habe ich auch irgendwie noch nie gegessen. Da habe ich auch gedacht, muss ich unbedingt noch mal schauen, dass ich davon noch ein Rezept finde. Das war sowas von lecker.
Aber also, ist nicht Polenta?
Nee, das war, also hatte so eine Konsistenz wie Kartoffelpüree. War aber eben aus Maisgrieß.
Aber das hört sich sehr nach Polenta an.
Frag mich nicht. Ich werde das auch noch mal googeln, ja, und mal schauen, bitte, ob das irgendwie was, ob doch das Gleiche ist und so weiter. Weil ich dachte, Polenta hätte irgendwie noch so ein bisschen eine andere Konsistenz. Aber das kriegen wir noch raus. Das schreiben wir so euch sonst auch sehr gerne dazu. Vielleicht auch mit Rezepten. Das wäre doch auch mal was Neues. Hatten wir auch noch nicht. Aber was ich eigentlich erzählen, ja, was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich ein neues Hobby freigeschaltet habe.
Oh, jetzt kommt's.
Ja, ich habe quasi meine innere Nageldesignerin entdeckt. Ich mache ja, wie das bei ADHS-Leuten ja so ist, wir machen ja keine halben Sachen. Und wenn es was Neues gibt, dann machen wir auch gleich alles. Also besitze ich jetzt eine UV-Lampe, habe jetzt entsprechend UV-Gel-Lacke und es ist auch so geil, wie man da, so Dinge, die man halt vorher noch nicht so weiß. Ich bin ja doch recht blauäugig rangegangen und habe mir dann so jetzt so peu à peu dann die Sachen zusammen besorgt, weil ich ja vorher nicht wusste, was man wirklich alles braucht. Und das Allergeilste war, man braucht ja dann auch so einen Nail Cleaner, damit du ja diese oberste Schwitzschicht wieder abbekommst. Und du brauchst ja auch noch extra Tücher, die nicht fusseln, um das zu machen. Und das wusste ich beim ersten Mal noch nicht und habe voll die Krise gekriegt. Was ist denn das? Warum ist das so weich? Und das funktioniert nicht. Und ich hatte schon wieder so einen Nervenzusammenbruch. Also jetzt habe ich schon diese scheiß Lampe und extra diesen Nagellack. Und das war auch wieder alles so teuer, weil du brauchst ja dann dies und das und jenes. Ja. Ah, habe das dann aber gegoogelt und habe dann von dieser Schwitzschicht erfahren, die man dann abmachen muss. Das heißt, ich habe es dann irgendwie auch so weit abbekommen und habe mir dann, das ist auch so geil, habe mir dann im Internet dann auch erstmal das entsprechende Reinigungszeug bestellt und habe die Größe nicht gesehen. Und von dem Nagellackentferner, den ich mir dann direkt eigentlich schon mit dazu gekauft hatte, habe ich so eine 100 Milliliter Flasche. Das hält ja auch eine Weile, braucht man ja gar nicht so viel. Ja, ich habe aber nicht drauf geachtet, wie groß die Flasche ist von dem Reinigungszeug, die ich bestellt habe. Weil das Paket war irgendwie größer, als ich erwartet hatte. Und es sind einfach 500 Milliliter. Das ist jetzt voll die große Flasche. Ja, vielleicht mache ich jetzt auch einfach hier ein kleines Nagelstudio auf, damit sich das lohnt. Aber ich kann tatsächlich sagen, ich bin begeistert, weil ich das einfach auch nicht gebacken bekomme. So wie du hast ja echt immer so schöne Nägel. Aber ich müsste ja immer erstmal, was weiß ich, wohin fahren. Und ich weiß nicht, das kriege ich einfach nicht hin und von der Zeit. Und das kann ich jetzt so nebenbei machen. Jetzt habe ich ein bisschen geübt. Und ich werde da jetzt keine schönen Formen oder irgendwas reinmachen. Aber immerhin, es sieht ansehnlich aus. Und es überlebt auch tatsächlich so einen Stalltag oder normale Hausarbeit. Und das ist ein riesiger Vorteil gegenüber normalem Nagellack. Und deswegen bin ich aber generell ganz zufrieden.
Zeig deine Nägel, ich will sie sehen. Rosa.
Ja, ich habe ja meine rosa Phase.
Wie kommt das denn?
Ja, ich lebe das jetzt alles aus.
Sehr schön. Aber ich fahre auch zu meiner Lin, also meiner Nagelfee, auch 45 Minuten. Weil die ist einfach die beste. Hier in München wird es direkt nebenan auch wieder einen Nageldesigner geben. Aber nein, ich war einmal bei wem anders und das sah scheiße aus. Und ich habe mich geärgert und nach einer Woche habe ich dann nochmal Geld in die Hand genommen und bin dahin gefahren. Das hat einfach keinen Wert. Ich bin halt so eine, wenn ich was gut finde, dann fahre ich da auch 3 Stunden hin. Ist mir egal. Hauptsache, die machen das so, wie ich will.
Ja, und ich finde auch, wenn man einmal was hat, wo man wirklich zufrieden ist, dann macht man das auch, dann möchte man das auch so haben, weil wenn es dann jemand irgendwie anders macht, dann hat das auch keinen Wert. Also da bin ich völlig bei dir. Da würde ich auch lieber entsprechend dann nicht so oft oder eben weiterfahren oder wie man das irgendwie hinbekommt. Ja. Aber ich bin auch so, wenn ich einmal was habe, was ich richtig gut finde, dann bleibe ich auch dabei. Ich bin ja auch so der Typ, wenn ich ein Restaurant habe, wo ich bestimmtes Lieblingsessen habe, bestelle ich immer genau das. Weil jedes Mal, wenn ich dann was anderes bestellt habe, weil man muss ja mal was anderes probieren, weil ich völlig enttäuscht und deswegen, wenn ich einmal was gefunden habe, was ich richtig gut finde, bleibe ich dabei. So.
Das ist mittlerweile auch sogar so, wenn wir griechisch essen gehen, bestelle ich immer das Gleiche. Wenn wir italienisch essen gehen, bestelle ich das Gleiche. Also es ist nicht mehr nur, dass ich in jedem Restaurant mein Lieblingsessen habe, sondern mittlerweile ist es auch, je nachdem, wo das Essen dann auch herkommt, ist es auch dann das Gleiche. Ich werde immer einseitiger, was das angeht. Aber mal, wenn ich hier zu Hause bin, ernähre ich mich ja ein bisschen vielseitiger, deswegen egal.
Naja, letztendlich, solange irgendwie alles dabei ist, kann das ja auch schon vielseitig sein. Also
ja.
Egal. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich kenne das auch, wobei ich ja mittlerweile nahrungstechnisch ja sowieso deutlich eingeschränkter bin, weil ich ja kein Fleisch esse und bei Milchprodukten ja auch total aufpassen muss. Und da was zu finden in vielen Restaurants, gerade hier ja etwas dörflicher, ist mega schwierig. Deswegen freue ich mich immer, wenn es irgendwie überhaupt was gibt, was ich essen kann.
Wir kommen zu einem sehr schönen Thema, würde ich sagen. Ich freue mich seit, ich glaube, 2 Wochen drauf, dass wir das machen.
Grüße aus dem Kaninchenbau.
Ja, ich finde das auch total cool. Also wer gestern oder wann auch immer vielleicht die Folge Rückspulhelden gehört hat, also die, ja, die letzte und die vorletzte.
Genau.
Weil in der vorletzten von 2023 haben wir bei den Rückspulhelden nämlich über die Krönung von König Charles gesprochen. Und wir konnten natürlich in dem Format nicht so in die Tiefe gehen. Und Jule hat den Podcast gehört und uns auch eine ganz, ganz lange Nachricht dazu gesprochen. Und ich fand das total toll. Und habe gedacht, das ist doch eigentlich jetzt ein total schönes Thema, darauf einzugehen. Weswegen wir dann in der letzten Folge auch gesagt haben, hey, hört in diese Folge rein, wenn ihr da ein bisschen mehr zu hören wollt. Weil wir hier jetzt die Chance haben, ja, mal wirklich zu gucken, wie war das mit Charles und Camilla eigentlich? Mhm. Wie ist das zu dieser Liebe gekommen? Und hatte er wirklich nicht die in der Hose, um einfach zu sagen, hey, ich entscheide mich für die Liebe und nicht für die Pflicht und so weiter. Was steckt eigentlich dahinter? Wie kommt das zu diesen Entscheidungen? Und da haben wir gedacht, da beschäftigen wir uns einfach mal ein bisschen mehr mit, weil ich das auch wahnsinnig spannend finde, welche ganzen Mechanismen dahinter stecken. Ja, und wie viel einfach durch diese ganzen Traditionen kommt und das, wie die Erziehung ist und so weiter und so fort.
Also ich möchte nochmal mit anknüpfen. Mir wurde die Frage gestellt, darf sich Camilla eigentlich Queen nennen? Und ich habe das in, glaube ich, 8 Minuten sehr gut beantwortet.
Ja, so fing das eine an. Und du hattest aber auch noch auf die Aussage von
Janzi,
Bezug genommen, von wegen, wieso sein Onkel hatte ja auch die Wahl und hat sich für die Liebe entschieden.
Ja.
Von daher wollten wir das gerne noch mal ein bisschen aufgreifen.
Ich möchte da einsteigen. Ich habe einen Podcast, den ich sehr gerne höre. Da geht es normalerweise um Mörder und ich finde es immer so schön, wie die anfangen. Und habe mir das so ein bisschen zum Vorbild genommen und möchte jetzt auch so anfangen.
Ich bin gespannt.
Wir schreiben den 14. November 1948. Die Menschen in London waren heute viel unterwegs, denn ganz untypisch für London und auch ganz untypisch diese Jahreszeit waren es heute angenehme 10 Grad. Und wie die meisten Menschen das am Sonntag machen, gab es auch heute viele, die sich draußen aufgehalten haben, Spaziergänge unternommen haben und einfach einen wunderschönen Tag verlebt haben. Aber langsam wird's ruhig in der Stadt. Alle ziehen sich so in ihre Häuser zurück, lassen den Abend gemeinsam ausklingen und es wird ruhig auf London Straßen. Aber nicht überall ist es ruhig, denn im Buckingham Palace herrscht rege Aufregung. Alles läuft von links nach rechts. Es ist großes Aufsehen, denn Princess Elizabeth und Prinz Philip erwarten ihr erstes Kind. Der Thronfolger soll heute noch geboren werden. Alle warten voller Spannung und um 20.40 Uhr ist es endlich soweit. Durch den ganzen Palast ertönt der erste Schrei von Charles Philip Arthur George Windsor. Wir sagen herzlichen Glückwunsch.
Ja, es gibt einen Thronfolger.
Ja.
Uhu. Und damit halt auch eine ganz schön krasse Last, ne?
Also ich sage ja immer, mein Traumberuf wäre Prinzessin, aber ich glaube, so in eine wirkliche Monarchie reingeboren zu werden, ist halt wirklich gar nicht lustig.
Nee.
Man muss sich ja nur mal vorstellen, okay, der wurde getauft, das sind so die üblichen Sachen. Aber 1952 ist ja sein Opa gestorben, dadurch ist seine Mutter Königin geworden und er war der Kronprinz. Damit wurde er der Duke of Cornwall und der Duke of Rothesay und das mit 3 Jahren. Das bedeutet, du hast auch royale Pflichten. Also es ist nicht einfach nur irgendein Titel, der dir gegeben wird, sondern du musst dann auch gewisse Dinge erfüllen, an bestimmten Veranstaltungen teilnehmen und so weiter. Und wie gesagt, das Kind ist 3 Jahre alt.
Die ganze Erziehung, muss man natürlich auch sagen, ist gerade in den ganzen Adelshäusern in Großbritannien ja schon ziemlich heftig. Wenn man dann überlegt, dass teilweise ja 4-Jährige schon in Internate geschickt werden, sowieso ja größtenteils von Dienstpersonal großgezogen werden. Ich glaube, das macht halt auch was mit einem. Und dann ja dieser zusätzliche Druck, gerade ne, als Thronfolger ist es ja noch mal heftiger, auch dieser Drill. Oder auch, ich kann mir auch schon vorstellen, dass dann auch die Klassenkameraden auf der einen Seite natürlich das nutzen wollen, ne, einen ausnutzen wollen, aber auf der anderen Seite natürlich auch denken so, ne, den nehmen wir jetzt auch mal härter ran oder so bei irgendwas. Ne?
Und dann, ja, also Philipp hat ja darauf bestanden, dass Charles in seiner alten Schule dann auch zur Schule geht. Also Elizabeth wurde ja komplett im Heimunterricht erzogen und ausgebildet. Also sie war dann beim Militär und hat dann noch eine Ausbildung, glaube ich, zur Mechanikerin gemacht, wenn ich mich nicht alles täuscht.
Ja, irgendwas aber, war da. Mhm.
Genau, aber ansonsten hat sie ja außerhalb von dem Buckingham Palace jetzt nicht wirklich irgendwie Menschen getroffen oder war irgendwie mit Freunden unterwegs oder so. Das war halt bei ihm schon anders, weil Charles eben sehr darauf bedacht war, dass er halt eben auch dieses normale Leben kennenlernt, in Anführungszeichen, wie es halt so normal auf einem Internat ist. Die anderen Schüler wurden von den Lehrern angehalten, ihn gerade schlecht zu behandeln, gerade auf ihn noch mehr drauf zu gehen, gerade auf ihn noch mehr, weil er das lernen muss, das auszuhalten. Und da schüttelt es mich schon.
Ja, also wenn ich dann entsprechend an mein eigenes Kind denke und ja sagen muss, dass das muss da durch, um irgendwie härter zu werden, da schüttelt es mich wahnsinnig. Mhm. Und ja, das ist also ne, allein das und aber eben von vornherein auch dieser ganze Druck.
Ja.
Dass eigentlich man bestimmte Dinge hat im Verhalten, die einfach ja befolgt werden müssen. Dass du halt nicht einfach das machen kannst, was du willst. Natürlich, es gibt bestimmte Partys, du kannst viel reisen. Ne? Es gibt viele Weltreisen, was auch immer,
ja,
was gemacht wird. Aber es ist immer dieser Druck und einfach diese Öffentlichkeit die ganze Zeit. Ne? Jeder Fehltritt wird sofort in der Presse breit getreten. Mhm. Das ganze Königshaus wird ja dann dadurch belastet. Und gerade für einen jungen Menschen, also ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Das ist total krass. Wobei ich glaube, dass es bei Männern noch so ein bisschen weniger schlimm ist, weil ja gerade bei den Jüngeren auch darauf geachtet wird, ja, der soll sich mal seine Hörner abstoßen und so weiter.
Ja. Wobei das bei Charles jetzt auch, finde ich, nicht so war. Das ging direkt los mit, such dir Freunde, geh irgendwie auf die Schule, du musst aber nicht abschließen. Er ist ja der erste Monarch, der tatsächlich sein Studium beendet hat. Also der tatsächlich einen Master of Arts hat. Davor gab es keinen, der die Schule mit irgendeinem Abschluss beendet hat.
Ich überlege gerade, das könnte aber sehr gut daran liegen, dass die vielleicht auch bevor sie die Möglichkeit hatten, abzuschließen, ja schon den Thron besteigen mussten. Ich habe jetzt keine Daten.
Also er wurde ja auch dann mit 10 Jahren zum Prince of Wales ernannt und musste ja auch Walisisch und sowas lernen und hat da eben auch noch mehr Aufgaben bekommen. Natürlich, er muss nicht direkt König werden. Das hat ja noch ein paar Jahre gedauert, Gott sei Dank.
Ein paar Jährchen. Ja. Aber nee, wir hatten ja das Thema, dass das bei ihm ja schon krass extrem spät war. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie alt die davor waren. Liegt vielleicht dann noch an anderen Sachen.
Ein Jahr nach der Hochzeit von Elizabeth und Philip gekommen. Ich weiß aber nicht, wie alt sie war, wo sie geheiratet hat. Aber ich denke mal auch so 19, 20. Die sah ja noch relativ jung aus.
Ja, die waren auch noch wahnsinnig jung.
Ja. Und er ist ein Jahr danach gekommen und 3 Jahre später war er ja dann schon der Kronprinz. Also, aber sie hätte ja trotzdem noch ein Studium abschließen können. Also es ist jetzt nicht so, dass sie keine Zeit gehabt hätte, sondern der Tod kam ja fürs Volk zumindest doch sehr überraschend vom Vater.
Ja, wobei sie aber da ja auch schon entsprechend andere Pflichten hatte. Auch sie ist da ja schon gereist. Und ich weiß aber auch nicht, wie gang und gäbe das ist, dass sie als Frau jetzt ihr da auch studiert und so weiter. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Aber da wollten wir eigentlich gar nicht unbedingt hin.
Nein, da wollten wir
auch
hin.
Aber es macht so einen Schwer. Man ist da einfach so drin, ne, in diesem Ganzen, wie wächst man so auf. Und natürlich war aber auch klar, dass es ja Erben geben muss, auch wenn er jetzt Prince of Wales ist und eben noch nicht der König war, aber ja von vornherein klar, er darf jetzt hier auf Partys, kann sich natürlich gern so ein bisschen seine Hörner abstoßen, aber er hat natürlich ein Riesenziel, den schleppen sie auch überall hin, der sollte überall sein, der muss natürlich die passende Frau finden.
Ja, ist ja auch irgendwo seine Pflicht, einen Thronerben zu zeugen. Da hat er ja eigentlich 1970 seine große Liebe Camilla auf einer Party kennengelernt. Die Mitbewohnerin von Camilla kannte Charles und hat die beiden einander vorgestellt, weil sie sich dachte, Mensch, die passen so gut zusammen, die haben die gleichen Interessen, die haben den gleichen Humor und das könnte doch was geben. Und tatsächlich hat ja auch Charles mal gesagt, dass da sofort so ein Knistern zwischen den beiden war. Und ich weiß nicht, wie sehr das stimmt, das habe ich mal in einer Zeitschrift gelesen, dass Camilla wohl als ersten Satz zu ihm gesagt hat, meine Oma war die Geliebte deines Opas.
Und das ja, wenn das kein... Ja, wenn das kein Eisbrecher ist, ist auch schön.
Und das war wohl angeblich der Satz, wo er sich dachte, Mensch, die ist es.
Blöd war ja dann aber nur, dass sie halt, ja, weder Jungfrau zu der Zeit war, ja, noch eben Mitglied der britischen Aristokratie.
Genau.
Dass ihr halt auch sofort klar wurde, dass das wird ja sowieso nichts. Also er hat ihr ja zwar seine Liebe gestanden, aber...
2 Jahre später.
Ja.
Das finde ich so krass.
Also erst oder schon 2 Jahre?
Was erst 2 Jahre später hat er ihr, ihr gesagt, dass er sie liebt.
Genau, aber halt ohne Heiratsantrag. Und
genau.
Für sie war halt klar, das wird halt nicht funktionieren. Ich erfülle einfach die Ansprüche nicht.
Ja.
Deswegen kann das nichts werden. Und deswegen hat sie sich dann entsprechend mit jemand anders verlobt, als er unterwegs war. Also als Charles unterwegs war. Weil sie hat gesagt, irgendwas muss sie machen. Und ich glaube, den Andrew Parker Bowles fand sie auch schon ganz nett.
Die waren ja zusammen, wo Charles und sie sich kennengelernt haben. Also die hatten ja so eine On-Off-Beziehung die ganze Zeit. Und deswegen war das halt, der war halt da, da hat sie auch irgendwie gepasst. Und deswegen hat sie sich halt für den entschieden.
Ja.
Aber trotzdem finde ich schon eiskalt. Du bist mit jemandem so, also in der Reality-Bubble sagen sie mal, wir sind in einer ernsthaften Kennenlernphase.
Entschuldigung.
Ich kann es leider gerade nicht anders bezeichnen.
Nein, aber ich weiß, das ist so schön, neuerdings weiß ich auch, wovon du redest.
Genau.
Ja.
Und dann nutzt sie die Chance. Also er sagt halt, du, ich muss jetzt mal für ein paar Monate auf See fahren, aber ich bin dann bald wieder da. Und sie, oh ja, na dann kann ich das doch gleich mal nutzen, um mich mit dem Andrew zu verloben. Das passt ja jetzt ganz gut.
Ja, das Problem war ja, dass deren Beziehung ja in der Öffentlichkeit vorher schon bekannt war.
Ja.
Und dass sie das ja, also ich dachte, das kotzt mich auch einfach an, dass sie jetzt jungfräulich sein muss. Also, Entschuldigung, da werde ich wieder fuchsig. Da werde ich so wahnsinnig, was das für unfassbar dumme Anforderungen sind. Ich meine, gut, dass sie halt nicht zur Aristokratie gehört. Ist was, das kann ich sogar noch mehr nachvollziehen, finde ich aber auch total dumm, weil wir, wenn wir noch ein paar 100 Jahre zurückgehen, also diese ganzen inzestuösen Verbindungen haben den ganzen Königshäusern auch nicht gut getan. Also ist es schon, finde ich persönlich, ganz sinnig, vielleicht auch mal so in den bürgerlichen Bereich zu gehen. Aber gut, mich fragt ja keiner. Ich bin ja auch keine Adelsexpertin. Aber ich kann schon verstehen, dass für sie einfach auch klar war, das kann nichts werden.
Ja, aber das finde ich trotzdem traurig irgendwie. Also da verlieben sich 2 Menschen unsterblich ineinander und wegen irgendwelchen dummen Regeln dürfen sie halt einfach nicht heiraten, weil es gibt ja auch Möglichkeiten, um verheiratet zu sein, ohne dann gewisse Sachen zu machen. Problem ist halt für solche Ehen...
Eine morganatische Ehe.
Genau. Und das Problem ist, dass sie ja keine morganatische Ehe eingehen können, weil er ja noch keine Kinder gezeugt hat mit einer Frau, die standesgemäß ist.
Aber er hätte sich ja auch nicht scheiden lassen dürfen, wenn sie nicht, seine Frau hätte ja sterben müssen, damit er überhaupt wieder neu heiratet. Weil geschieden geht ja halt auch gar nicht.
Ja, oder sie muss ihn öffentlich betrügen. Das ist dann auch anerkannt.
Ach, und dass er dann nochmal...
Dann dürfte er nochmal heiraten. Aber es muss Beweise dafür geben, dass sie ihn wirklich betrogen hat.
Ja, okay.
Ja, dann ist eben die Hochzeit von Camilla und Andrew. Witzigerweise ist die Queen da ja auch dabei, weil er ja auch in diese Aristokratie reingehört und aus dieser Ehe entstehen 2 Kinder.
Aber Charles war nicht bei der Hochzeit dabei.
Nee, der war nicht dabei. Komisch, verstehe ich gar nicht.
Ja.
Die hegen ja weiter eine innige Freundschaft miteinander. Da ist ja der Kontakt jetzt nicht wirklich abgebrochen. Der ist dann mal mehr und mal weniger, je nachdem. Aber am 9. November 1977 besucht Charles ein Anwesen in Athrop, um eine gewisse Sarah Spencer zu daten. Dabei lernt er auch seine...
Stimmt!
Ja!
Ach Gott,
dabei lernt er auch die kleine Schwester kennen, Diana, die zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt ist. Und ich möchte es mal sagen, er ist zu dem Zeitpunkt 29.
Es ist auch so krass, wenn man sich das einfach mal wirklich, ja, nee, eigentlich, nee, da darf man eigentlich auch nicht so viel drüber nachdenken.
Sie waren jung, es war alles okay.
Nee, und sie war jung.
Sie war richtig jung, ja.
Nicht
aber
sie, also nicht sie waren, sie war jung, er nicht mehr.
Ich dachte, du würdest auf die Geschichte hinaus, dass er erstmal ein Jahr mit der Schwester da gedatet hat, bevor sie dann öffentlich gesagt hat, dass Charles kein Mann ist, den sie heiraten würde. Und dann die Beziehung dementsprechend gestorben ist.
Ja.
Und nach diesem öffentlichen Debakel übrigens flammte ja die Beziehung zwischen Charles und Camilla nochmal auf.
Ja.
Also 1979 hatten die nochmal ein kurzes Tête-à-tête miteinander.
Ja.
Bevor er dann 1980 wieder auf Diana getroffen ist, auf einem Landsitz von Freunden bei irgendeiner Party. Und da ist ja, ich weiß gar nicht, wer gestorben ist, aber da hat sie sich halt so um Charles gekümmert, weil er so traurig war und er hat sich in ihre einfühlsame Art verliebt.
Naja, die war ja auch Erzieherin.
Natürlich, wir sind alle super einfühlsam. Ja. Also sind wir wirklich, müssen wir ja sein. Aber wenn ich, also weißt du, ich denke dann immer an solche Sachen wie dieses Verlobungsinterview kurz vor der Hochzeit, wo er dasteht wie so ein Stock und sagt, ja, was Liebe bedeutet. Ja, ich habe mich halt in die einfühlsame Art verliebt. Das war einfach, das ist, war alles falsch.
Ja, was sollst du auch sagen? Also jetzt im Nachhinein betrachtet, sehen die ganzen Interviews und Dinge, die man da sieht, eigentlich noch viel krasser aus, was einem vielleicht im ersten Moment nicht aufgefallen ist. Aber wenn du so, ja, mit den Dingen, die man heute weiß, sich das nochmal anschaut, dann denkst du eigentlich von vornherein, oh Gott, was für eine Scharade, Wahnsinn. Und ich habe jetzt auch nochmal so ein Buch gelesen, so ein Buch gefunden über Diana selber und dass sie, dass es eigentlich von vornherein keine ernsthafte Beziehung war und dass ja angeblich auch Charles die Hochzeitsnacht mit Camilla verbracht haben soll. Na, also selbst da schon und die ganze Zeit. Und ich weiß nicht genau, was Diana wirklich jetzt dann auch dazu getrieben hat, das aufrechtzuerhalten.
Es war zu spät. Das muss man einfach so sagen. Es war zu spät. Die haben sich zwischen diesem Treffen und der Verlobung 13 Mal gesehen. Die Verlobung war am 24. Februar. Die Hochzeit dann am 29. Juli. Dazwischen gab es eine Pressekonferenz nach der anderen. Es wurde Merch gedruckt, das kennen wir ja alle, Tassen.
Stimmt.
Plakate, whatever. Und dann hat sie ja kurz vor dem Tag, ich glaube 3 Tage vorher, hat sie so ein Armband gefunden, wo GF drin eingraviert war, kurz vor der Hochzeit. Und das war nicht für sie, sondern für Camilla. Und sie wusste das. Oh. Hat sich noch mit Freunden getroffen und denen das erzählt. Und die haben alle gesagt, du kannst ihn nicht heiraten, du musst da jetzt durch.
Ah, krass. Ja, wobei, ich, wenn jetzt, wo wir so darüber sprechen, kriege ich auch gerade voll die Flashbacks. Ich war ja tatsächlich auch schon mal verheiratet vorher. Und da war natürlich nicht so ein krasser Druck, weil nicht in der Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Aber ich hatte vorher auch totale Bedenken. Und habe mich auch an mehrere Leute gewandt und irgendwie haben mir dann auch aber alle gut zugeredet, ne, weil nach außen hin sah ja alles super aus. Und ich hatte Bedenken, ich hatte Angst, aber irgendwie immer dieses Gefühl, ja, ne, das gehört jetzt so in mein Leben. Man hatte ja so einen Plan. Und wenn du einmal in diesen Hochzeitsvorbereitungen drin bist, ist das wie ein Strudel. Und ich bin da auch nicht mehr rausgekommen. Und tatsächlich kurz nach der Hochzeit ist die Beziehung dann halt auch in die Brüche gegangen. Und mich haben auch so viele Leute gefragt, warum hast du es nicht vorher gemacht? Und das ist genau der Punkt, selbst ich, und wie gesagt, ich bin ja nur überhaupt nicht bekannt und es gab eben keinen öffentlichen Druck, aber selbst ich bin da schon nicht rausgekommen. Okay, deswegen, ja, habe ich doch ein bisschen mehr Verständnis dafür.
Es kann einem eigentlich nur leid tun, weil wir haben ja sich gegenseitig kaputt gemacht. Er wollte eine andere Frau, er hat eine andere Frau geliebt, hat auf Druck, weil er halt auch einfach gewisse Dinge zu erfüllen hat, wie eben einen Thronfolger zu präsentieren und eben auch eine Frau zu haben, mit der er sich draußen zeigen kann. Aber am Ende hat er sie halt nie geliebt und sie hat ihn schon geliebt, hat alles für diesen Typen gemacht und was draus geworden ist, haben wir ja alle mitgekriegt. Und das Krasseste ist, das wusste ich gar nicht mehr, ist mir aber jetzt, weil ich die Hochzeitsbilder nochmal gesehen habe, aufgefallen, Camilla war ja tatsächlich auch auf ihrer Hochzeit.
Oh, heftig. Also ich habe jetzt nur irgendwie neulich noch so Ausschnitte gesehen, wo er irgendwie auch ihre Hand dann nehmen will und sie aber auch da schon wegzieht.
Mhm.
weil es da irgendwie auch nicht erträglich ist. Wobei ich jetzt nicht weiß, weil, wie gesagt, so wie man das rekonstruiert, war ja einfach ganz, ganz wenig Zeit. Und ich kann dir gar nicht sagen, also war sie wirklich so verliebt? Oder war es einfach dieses ganze, ja, Konstrukt auch darum, dass sie es auch einfach sehr so schön fand, dass natürlich der Thronfolger ihr den Hof macht, keine Ahnung. Dafür habe ich jetzt keine Quellen in dem Sinne gefunden.
Sie ist 19 Jahre alt. Guck dir noch mal dieses Verlobungsvideo an, wo dieser Reporter fragt, lieben sie sich denn? Und sie, ja, von ganzem Herzen, wie sie ihn anschmachtet, ich glaube schon, dass die, also es gibt ja einen Unterschied zwischen Liebe und Verliebtheit, aber ich glaube, dass die wahnsinnig in den verliebt war.
Ja, okay, also verliebt, ja, okay, da würde ich jetzt noch mitgehen, gerade wenn man das Alter betrachtet und dass sie sich ja auch noch gar nicht so lange kannten, bist du halt noch, ja, in dieser rosaroten Phase und ja, doch, okay, das kann ich nachvollziehen.
In dieser Ehe sind ja auch zwei Kinder entstanden und was ich da aber ganz schön fand, war, dass es ja auch aus Quellen heißt, dass in der Zeit Camilla einfach auch so ein bisschen dann auch Abstand von Charles genommen hat, um ihm wahrscheinlich auch zu ermöglichen, diese Ehe irgendwie gut durchzustehen, hat am Ende aber nicht so gut funktioniert, weil 1986 hat dann Charles wieder den Kontakt zu Camilla gesucht und dann hat ja auch offensichtlich die Affäre angefangen. Ich möchte nur an 1989 erinnern, Gott, wo das berühmte Tampon-Telefon passiert.
Ich hatte es so verdrängt, das kam jetzt tatsächlich, als ich mir das auch nochmal durchgelesen habe, alles wieder raus, wobei es ja erst 93 veröffentlicht wurde. Ja. Ne? Aber ja, oh mein Gott. Aber das Krasse ist, daran konnte ich mich sogar noch erinnern. Also, dass es halt irgendwas gab. Weil ich war da ja auch noch nicht so alt, aber ich habe schon mitbekommen, dass da was war. Gut, damals habe ich noch nicht viel mit Tampons am Hut gehabt. Und ich glaube auch, dass nicht so viel vom Inhalt da war, aber ich kann mich wirklich dran erinnern, dass da in der Presse was war, dass er sie dann doch betrogen hat und hinterher, weil das kriegt man ja schon noch irgendwie mit. War ja nur auch so, dass Camillas Ehe auch komplett zerrüttet war, weil deren Mann ja auch Affären hatte. Und dann haben sie tatsächlich, und das fand ich auch noch so krass, weil ich mich da auch noch so dran erinnere, dass die sich dann auch wirklich getrennt haben, also Charles und Diana dann. Und dass es dann eben auch so weiterging. Ich meine, gut, wir hatten ja nur den Beweis, dass er sie betrogen hat und deswegen war ja auch überhaupt, glaube ich, die Trennung nur möglich, ne?
Ja, obwohl hier ja auch sehr viele Affären nachgesagt worden sind.
Das stimmt, aber ich weiß, ja, nachgesagt, ja, aber ich weiß nicht mehr, ob es Beweise gab. Da sind die ja auch immer sehr hinterher gewesen. Ich weiß es halt gerade auch nicht mehr.
Ich bin da ja immer ein bisschen böse und das darf man wahrscheinlich auch gar nicht öffentlich sagen, was in meinem Kopf ist. Aber
ach, du meinst, dass das Kind vielleicht der Beweis sein könnte, das eine?
Das Kind sieht schon sehr nach Reitlehrer aus. Ich sage jetzt nicht, welches. Es kann viele da draußen denken, aber
es ist verdächtig, aber mir geht es darum, dass es eben keine Beweise gab.
Es sind keine Beweise.
Wir hatten uns ja die Frage gestellt, warum er sich nicht einfach gegen den Thron entschieden hat. Hätte er ja machen können. Ich kann das im Nachhinein, weil wir uns da ja auch noch so ein bisschen mehr mit beschäftigt haben, haben wir auch gesagt, es gibt so viele Faktoren, die einfach dagegen sprechen, dass es einfach nicht so einfach war.
Ja, genau. Weil es geht halt eben nicht nur darum, du verzichtest nicht nur auf einen Thron, sondern du verzichtest auf deine komplette Familie. Also es gibt ein ganz berühmtes Beispiel da draußen. Sein Großonkel, König George, also wurde ja geboren als Edward Albert Christian George Andrew Patrick David. Damals war er noch David, dann ist er aber als der König geworden. Das darfst du dich ja dann für einen Namen entscheiden. Ja. Und er hat sich für George entschieden. Der wurde 1894 geboren, ist dann am 20. November, glaube ich, auch sehr, sehr viel zu jung auf alle Fälle, König geworden. Wurde wahnsinnig streng erzogen, hauptsächlich vom Personal, aber halt auch, sein Vater war unglaublich streng. Seine Mutter hat überhaupt gar kein Interesse an den Kindern. Also die hat die halt geboren, weil es ihr Job war. Aber ansonsten hat sie sich da nicht groß drum gekümmert. Dennoch war er halt Teil einer Familie. Der hatte Geschwister, der hatte Großonkel, der war auf Partys mit dabei. Du darfst halt auch nicht vergessen, er war ein Kronprinz. Das heißt, er hatte in der Familie natürlich auch nochmal eine ganz andere Stellung. Also das war so einer, der ja auch hauptsächlich durch seine Affären aufgefallen ist. Der hatte zwar auch politische Interessen, die ich ja sehr schwierig fand, aber hauptsächlich waren es ja die Affären.
Ja, da habe ich mich auch mal ein bisschen mit beschäftigt, wie das so, wo, wen er da so hatte. Das fing ja an mit Lady Coke. Also Marion Gertrude Trifusis. Keine Ahnung, ja. wie auch immer man das ausspricht, die ja tatsächlich auch 12 Jahre älter war als er, verheiratet, und er war auch noch der Taufpate des Sohns von ihr. Da habe ich gedacht, ja, das fängt ja gut an, okay. Und wen hatte er denn noch? Lady Rosemary Learson Gower haben wir hier noch. Genau, als er mit der dann zusammengekommen ist, hat er dann sich von Lady Coke getrennt. Und dann hat er noch Winifred May Dudley Ward kennengelernt. Ach, während eines Bombenalarms im Luftschutzkeller, ist auch sehr schön. Das war nämlich die Ehefrau des Parlamentsabgeordneten William Dudley Ward. Und da habe ich gedacht, ja doch, bei dem Namen klingelte etwas bei mir. Und er hätte ja eigentlich, das ist mir dann auch später wieder eingefallen, oder das hatte ich dann auch gesehen, er hätte ja eigentlich die älteste Tochter von Zar Nikolaus II. Heiraten sollen. Aber die sind ja nun entsprechend nach langer Gefangenschaft an sich alle erschossen worden. Mhm. Weil das war ja eigentlich der Plan des Königshauses. Das stand ja eigentlich für die alle schon fest, dass er später mal die Großfürstin Olga Nikolajewna Romanowa heiraten sollte. Aber das hatte sich in dem Sinne dann ja auch erledigt. Ihn hat das aber auch nicht weiter gestört. Dann hatte er noch eine Affäre mit der gerade von Charlie Chaplin geschiedenen Mildred Harris. Wobei, die war schon von Charlie Chaplin geschieden, aber erst 19. Aber gut, über Charlie Chaplin und was das angeht, möchte ich jetzt auch nicht sprechen. Aber da habe ich gedacht so, boah, krass, okay, die waren dann auch zusammen. Ich weiß nicht, gerade war da noch eine zwischen. Aber nichtsdestotrotz hat er dann ja nur irgendwann Wallis Simpson kennengelernt, die aber auch ja nicht als Simpson geboren wurde, sondern als Warfield, zwischendurch auch noch Spencer hieß.
Die Spencers haben wir in der Folge auf alle Fälle gut
Spencers,
dabei.
Ja, das stimmt.
Er wurde ja am 20. November zum König nicht mal gekrönt, sondern er wurde halt in den Stand erhoben, weil eben sein Vorfahre gestorben ist, also der damalige König, und dann bist du ja automatisch erstmal König, auch ohne Krönungszeremonie. Und war ja dann auch nur ein paar Monate eigentlich im Amt des Königs, weil er, wie du schon sagst, dann eben Wallis Simpson kennengelernt hat, die zum damaligen Zeitpunkt, wenn ich recht informiert bin, noch verheiratet war.
Ja, genau. Also auch zum zweiten Mal verheiratet.
Genau.
Sie war ja vorher mit, was weiß ich, der Pilot war der, glaube ich. Und die Ehe hat eben dann auch nicht gehalten. Ich weiß tatsächlich nicht mehr ganz genau, was da jetzt los war, aber das war dann auch relativ einvernehmlich, glaube ich. Und tatsächlich war das auch so, dass auch ihr Mann offensichtlich eine Affäre mit einer ihrer besten Freundinnen hatte.
Obwohl da gemunkelt wird, weil du musst dich ja gesund scheiden lassen, um überhaupt Königin zu werden. Und Wallis Simpson hat ja immer wieder betont, dass sie gerne eine königliche Hoheit wäre. Und das bedeutet, sie muss gesund geschieden sein. Also ihr Mann muss beim Betrug erwischt worden sein oder sie fast zu Tode geschlagen haben, glaube ich, war es damals noch, oder gestorben sein. Dann hätte sie wieder heiraten dürfen. Mhm. Es wird halt gemunkelt, dass das gespielt worden ist. Also damals waren ja auch die Presseartikel, also in Amerika war das schon viel länger bekannt, dass die was am Laufen haben, der König und sie. Das wurde aber in der UK zum Beispiel alles geschwärzt. Also die Leute wussten da nichts davon.
Genau, das ist auch krass, tatsächlich, wie lange die Presse da eigentlich geschwiegen hat. Da habe ich auch einiges zu gelesen, habe auch gedacht, heftig, das wird es jetzt so auch nicht mehr geben. Nee. Ne? Und ja, er soll auch bezahlt worden sein. Ne? Da soll wohl einiges an Geld auch geflossen sein. Ich bin mir da aber tatsächlich nicht sicher. Ich glaube, also gefühlt war das jetzt zusätzlich, also nach dem, was ich jetzt noch rausgefunden hatte, also gab es die Affäre halt schon.
Okay.
Aber ja, schwierig wurde es natürlich dann später, weil ja, solange sie noch nicht geschieden war, absolut nichts dafür sprechen durfte, dass die vielleicht schon was gehabt hatten. Und wir hatten ja eben dann auch schon dieses wunderbare Wort, morganatische Ehe. Mhm. Und da habe ich gedacht, was zum Henker ist das denn? Weil da wurde ihr ja zu geraten, ne? Dass wenn die wirklich heiraten wollen, weil letztendlich das Volk hätte sowieso keine zweimal geschiedene Amerikanerin als Königin akzeptiert. Nee. Das wäre gar nicht gegangen. Und diese Art der Ehe bedeutet halt, dass sie im Fall, also die würde halt die rechtmäßige Ehefrau werden, aber eben nicht Königin. Und die Kinder aus dieser Verbindung könnten halt auch nur die Mutter beerben und deswegen hätten sie auch keine Thronansprüche.
Genau.
Und das hat sie dann eben mit Edward besprochen und der wollte das aber nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja doch, er hat es sogar beim Parlament vorgeschlagen, dass stimmt, er das auch
so
tun
rum
würde.
War das. Ja. Aber die haben abgelehnt, ne?
Genau, weil genau, sie so. Eben nur einmal gesund geschieden war und, ja. Und beide Männer ja auch noch am Leben waren. Das heißt, das wäre halt niemals in Frage gekommen, auch nicht, wenn sie keine Titel bekommen hätte. Also das wäre nur dann gegangen, wenn sie entweder zweimal gesund geschieden worden wäre oder beide Männer tot sind oder einer tot ist und einer gesund geschieden oder wie auch immer. Mm,
ja, genau. Okay. Mm.
Deswegen ging es dann nur mit Abdankung. Das hat er ja dann auch ihr zuliebe gemacht.
Ja, jein. Also eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie dann auch gesagt, dann lass es. Also ich möchte eigentlich nicht, dass du das tust, dann lass uns das beenden. Und angeblich soll er ihr ja in Anführungsstrichen gedroht haben, dass er sich selbst das Leben nimmt, wenn sie sich jetzt von ihm zurückzieht. Also richtig heftig. Und ich glaube auch, sie wollte nicht, dass er abdankt, aber er hat es dann halt eben trotzdem gemacht.
Ich habe halt in vielen Berichten gelesen, dass sie, aber das ist eben auch die Sache, wer schreibt das dann?
Ja.
Dass sie sehr geil auf diese Titel gewesen wäre und ja auch im Nachhinein dann bei der Hochzeit gesagt hätte, sie möchte jetzt aber mit königlicher Hoheit angesprochen werden. Und wie gesagt, er hatte ja auch eine sehr fragwürdige politische Gesinnung, der gute Mann.
Ja gut, das kam ja noch dazu.
Ja, genau. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass er auch abgedankt hat. Das hat bestimmt vieles gut gemacht. Aber da wurde ja auch bei einem Treffen von Hitler drauf bestanden, also dass Hitler sie halt auch mit königlicher Hoheit ansprechen muss.
Ja, gut. Genau. Ja, also wobei natürlich da auch gemunkelt wurde, dass er das irgendwie auch als Vorwand genommen hat, um aus den königlichen Pflichten so ein bisschen rauszukommen. Dem wurde natürlich öffentlich widersprochen, aber wir waren nicht dabei, wir wissen es nicht. Aber was ich halt auch richtig krass fand, dass er sein Bruder dann König wurde und erstmal 2 Monate lang einen Anwalt beauftragt hat, um über dieses Verhältnis von den beiden zu recherchieren, weil ja einfach die Frage war, ob das Scheidungsverfahren neu aufgerollt werden muss, weil wenn sie im Laufe der Beziehung die Affäre mit ihm schon gehabt hätte, dann wäre ja ihr Ex-Mann nicht allein schuldig am Scheitern der Ehe gewesen, hätte alles nochmal neu aufgerollt werden sollen. Und das soll, also keine Ahnung, es muss echt demütigend gewesen sein. Möchte ich nicht in deren Haut gesteckt haben, aber tatsächlich gab es wohl keine Beweise und deswegen konnten sie dann am Ende auch heiraten.
Ja, aber auch bis zur Hochzeit hat es ja noch ewig gedauert. Davor hat er, wie gesagt, er hat seine kompletten Titel verloren.
Ja.
Seine Mutter wollte ihn nicht mehr empfangen. Er dürfte den englischen Boden nicht mehr betreten ohne persönliche Einladung vom König. Also das hat schon einen riesen Rattenschwanz nach sich gezogen. Der musste ins Exil. Und als dann endlich die Hochzeit war, wurde ja dem Hochadel auch verboten, zu dieser Hochzeit zu gehen. Ja, also selbst, wenn das mein Lieblingsonkel gewesen wäre, hätte ich da nicht hingehen dürfen, weil mir sonst irgendwelche Repressalien gedroht hätten.
Ja, also kein einziges Mitglied der Familie war dann da. Und ich finde das irgendwie auch echt heftig. So. Und ja, wenn du dann halt überlegst, was da passiert ist, und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass in der Familie auch da drüber geredet wurde, ne? Und der einfach das schwarze Schaf der Familie ist. Und das wird auch dem Kind, Jugendlichen, erwachsen werdenden Charles so vermittelt worden sein.
Natürlich, das ist das schwarze Schaf der Familie. Du darfst ja auch nicht vergessen, Queen Mom war die Mutter eben auch von ihm.
Ja.
Also die hat ja wirklich mit diesem Kind abgeschlossen und Charles wurde von vornherein damit großgezogen, wenn du sowas machst, das ist deine Pflicht, diesen Thron zu besteigen. Und wenn du sowas machst, wirst du aus der kompletten Familie ausgestoßen. Wer will das?
Wie gesagt, ich denke das auch. Das ist halt nichts, was du so einfach machst. Also deswegen, ich kann das halt schon im Nachhinein verstehen, Aber es ist halt trotzdem irgendwie scheiße. So dieses, also ja. Das ist, ach Gott, mir tut das alles irgendwie, es sind ja nach wie vor alles Menschen und mir tut das so leid, dass durch diesen ganzen königlichen Kram, nenne ich das jetzt mal einfach flapsig, so viele Menschen so unglücklich waren.
Weil es halt einfach nicht mehr hätte sein müssen.
Ja.
Es ist wunderschön, Königshäuser zu haben und ich liebe es abgöttisch. Ich würde es mir so wünschen, dass es das in Deutschland auch noch so in der Form geben würde. Gibt's nicht mehr. Allein dieses Ganze, diesen Zauber mitzukriegen. Die fahren mit ihrer Kutsche durch die Stadt und alle winken und so. Aber wenn es dann eben bedeutet, dass dann einfach drei Menschen todunglücklich sind und das ja auch dann eben nicht nur bedeutet, dass es die drei Menschen betrifft, sondern man sieht es ja auch an Harry und William, die haben ihre Mutter so früh verloren. Der Harry musste hinter dieser Kutsche herlaufen. Also ich habe ja die Biografie von, oder halt dieses Buch von ihm gelesen. Und ihm wurde vorher gesagt, er darf auf gar keinen Fall öffentlich weinen. Das wurde ihm verboten. Das ist ein kleiner Junge gewesen, der seine Mutter verloren hat.
Also es sind ja nicht nur die unglücklich. Also ich glaube, es waren so viele Menschen im Laufe dieser ganzen Zeit unglücklich. Und ach, ich weiß nicht. Also ich bin mittlerweile, wenn mir ein Kind sagt, ich möchte später mal Prinzessin werden, denke ich immer so, oh, ganz ehrlich, eigentlich willst du das nicht. Und ja, man macht damit irgendwie einiges kaputt, aber wenn ich da so drüber nachdenke, alles, was dahinter steht, und ich muss auch gestehen, es ist auch einfach, ich finde es in vielen Dingen einfach nicht mehr zeitgemäß und sind ja auch bestimmte Dinge, das klingt jetzt so blöd, ich fühle mich jetzt irgendwie voll links irgendwas, aber irgendwie finde ich es schon unfair, dass diese Familie einfach dann auch so scheiße viel Ländereien, Geld und Hasse nicht gesehen hat und einfach nur, weil sie da zufällig reingeboren wurden. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war und wann das war. War das jetzt, ob das jetzt ein Buch war oder irgendwas, wo es eben auch darum ging, dass es ja irgendwo in Großbritannien einfach auch wahnsinnig viele Ländereien, aber in Königsbesitz gab und das dann für die Menschen, die da wohnen, irgendwie ja zu Hungersnöten oder irgendwas gekommen ist, aber sie durften halt ja nicht auf dieses Land und da weder jagen noch irgendwas machen. Oh, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich finde es halt irgendwie so krass, weil die in dem Sinne da ja auch nichts für getan haben, denen das entsprechend gehört, das so ist. Nein, natürlich, diese bestimmten Dinge und Zeremonien und das ist schon was Besonderes, das ist halt natürlich auch irgendwie schön.
Voll.
Aber ja, aber so ein Teil von mir denkt sich, komm hier, Robin Hood, nimm das Geld von Prinz John.
Und verteilt es an die Armen.
Und verteilt es an die Armen. Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein...
Wobei, da muss ich auch Charles wieder in Schutz nehmen. Der macht wahnsinnig viel für sein Volk. Jetzt werden ja auch wieder von William Ländereien verkauft, um dem Staat da einfach wieder ein paar Steuergelder zu ersparen. Also natürlich ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein und die werden nie in ihrem Leben am Hungertuch nagen, aber da ist er ja schon sehr dahinter.
Ja, und ich muss auch sagen, es gibt ja auch einige, die sich auch für viel Wohltätiges einsetzen und das will ich ja gar nicht bestreiten. Es geht halt nur um dieses generelle Konzept der Monarchie.
Wie gesagt, ich finde es grundsätzlich total schön. Ich hätte unglaublich gerne Königin, aber auch eher so, ich wähle schon gerne selber meine Vertreter vom, also die mich halt dann auch im Ausland vertreten, aber so eine kleine Queen, die dann nebenher mit der Kutsche fährt und mal winkt, fände ich jetzt auch nicht verkehrt. Also das würde mich schon auch noch freuen. Die hat keine Aufgaben, die muss nur winken. Das reicht mir vollkommen
aus. Ja, genau, so rein repräsentativ.
Genau, das wäre perfekt. Und das zahle ich auch sehr gerne von meinem Steuergeld. Da habe ich gar kein Problem mit.
Auch sehr schön, ja.
Aber es gibt ja ein Happy End. Also Camilla musste, und das muss ich jetzt leider so sagen, auch wenn wir wieder ein E kriegen, die musste richtig viel Scheiße fressen. Die hat Hassbriefe gekriegt. Die war der Rottweiler. Die war der gehassteste Mensch der Nation. Und trotzdem hat sie die ganzen Jahre ihrem Charles die Stangen gehalten. Die hat so lange auf ihn gewartet, bis sie ihn endlich heiraten dürft. Und das ist eigentlich das schönste Happy End, was es gibt.
Das stimmt. Aber sag noch mal eben, da bin ich jetzt nicht mehr hinterhergekommen, aber da kannst du mir bestimmt weiterhelfen mit deinem Wissen. Was war letztendlich der ausschlaggebende Punkt, dass die am Ende doch heiraten durften?
Das ist ganz lustig. Da war, ich glaube, es war ein Biograf,
der die in der Öffentlichkeit so gesund gemacht hat. Also diese ganze Geschichte, Charles war ja genauso verhasst. Der hat ja auch Diana mit ihr betrogen und wie kann er nur und keine Ahnung. Frag mich jetzt nicht, wie er hieß, da müsste ich nochmal nachgoogeln. Aber der hat ganz viel Pressearbeit geleistet, um Camilla so Stück für Stück in die Öffentlichkeit zu bringen. Also Diana ist ja gestorben. Dann gab es den ersten öffentlichen Auftritt von den beiden 2 Jahre nach dem Tod. Also da wurden sie das erste Mal so öffentlich inszeniert, aber noch nicht auf liebestechnischer Basis, sondern wirklich, wir gehen hier zusammen spazieren, wir sind ganz lustig miteinander, hihi, haha, und das war 1999. Dann 2001 ist erst der öffentliche Kuss gefallen. Alles, was dazwischen war, war einfach nur, wir sind nett miteinander, wir mögen uns. Und 2 Jahre später kommt der erste öffentliche Kuss. Und nochmal 2 Jahre später sind sie dann zusammengezogen. Also Camilla ist dann mit zu Charles auf sein Anwesen gezogen. Dadurch haben die Leute sie halt akzeptiert. Ich glaube, geliebt haben sie sie bis zum Ende nicht so richtig, aber akzeptiert. Und dann war eben die Hochzeit, wo ja, auch gesagt wurde,
ja, warte mal, aber musste nicht irgendwie die Königin zustimmen? Ich meine, sie war ja jetzt trotzdem geschieden. So. Und Charles auch. Und ich jetzt weiß ich nicht mehr, aber warum durfte er sie dann jetzt doch heiraten und beim ersten Mal nicht? Also, das ist was ich einfach nicht verstanden habe, warum er am Anfang sie nicht heiraten durfte, weil sie ja entsprechend diesem Adelsgedöns nicht entsprochen hat und ja, da war sie ja noch gar nicht verheiratet, sondern einfach nur öffentlich klar, dass sie quasi nicht unberührt ist, so. Und da durfte er sie nicht heiraten.
Ja, aber er hat ja jetzt einen Thronerben.
Ah. Ja, okay.
Also es war sogar am Anfang die Rede davon, dass die Queen sagt, dass sie gar keine Titel haben darf. Dann wollte ihr ja doch die Princess of, also Princess Consort zugestanden und sie hätte eigentlich nie Queen Consort werden sollen. Und das ist ja dann auch von der Queen gekommen, dass sie dann doch die Queen wird. Also sie wird ja nicht mal Queen Consort angesprochen, sondern sie wird ja mit Queen Camilla angesprochen.
Ah, okay. Aber das verstehe ich. Aber ihre Kinder aus der ersten Ehe sind jetzt auch nicht in der Thronfolge und gar keine Titel und irgendwas, ne?
Die spielen da gar keine Rolle.
Ja, gut.
Vielleicht würde sich jetzt, keine Ahnung, Charlotte mal in ein Enkel von ihr verlieben, vielleicht wäre das dann was, wo man sagen könnte, okay, sie haben jetzt in gewisser Weise was mit dem Adel zu tun und dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn sie heiratet.
Aber das wäre es doch, glaube ich, sowieso nicht, weil der Parker Bowles doch eine entsprechende Stellung gehabt hätte. Also die Kinder von, sind ja von ihm. Also das wäre ja nicht, wäre ja gar kein Thema, das war ja nur ihr.
Da hast du recht.
Ha, guck mal. Guck mal, wie ich mich gerade freue, wie ich durchdrungen habe.
Aber es ist ja auch die Frage, ist sie nicht durch die Hochzeit oder die Heirat dann eh auch einen Stand höher gekommen? Weil sie ist ja dann trotzdem.
Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, wie das dann nach der Scheidung läuft. Ob sie das dann nicht auch wieder verloren hätte. Aber ja, es spielt ja gar keine Rolle, weil sie ja keinen Erben mehr in das Königshaus bringen soll. Ach, ist das alles kompliziert. Aber ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Wow. Gehe ich etwas schlauer hier wieder raus. Ja, cool.
Und ich konnte die schöne Liebesgeschichte erzählen. Das freut mich so. Und ich bin so froh, dass es doch irgendwie geklappt hat, weil ich war echt aufgeregt gerade.
Ich finde es total schön. Und und ich muss gestehen, es gibt ja immer so Momente, wo man sich dann auch selber so da reinfuchst. Und bei mir kam das tatsächlich mit einer Buchreihe, die heißt Im Auftrag ihrer Majestät. Das ist total süß. Das ist auch so eine Cozy-Crime-Reihe von Rhys Bone, heißt die Autorin. Keine Ahnung, da geht so quasi eine königliche Spionin und ich finde das so lustig. Also das ist, am Anfang spielt es so in London 1932, da geht das halt so los. Und wir haben Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugene und die ist Nummer 34 in der britischen Thronfolge. Aber das Problem ist, die ist halt pleite, weil sie, keine Ahnung, also in Schottland lange gelebt hat und ihr Bruder halt dann der Earl von irgendwas ist und sie ist, glaube ich, die Cousine des Königs. Ich glaube so, sie ist irgendwie, keine Ahnung, auch eine Enkelin von Victoria. Also irgendwie kommt das da so hin und sie hat jetzt aber eben das Problem, so adelig zu sein, aber kein Geld zu haben und sie könnte halt, das Einzige, was sie machen kann, ist heiraten. Wow. Und es sind aber einfach keine vernünftigen Männer auf dem Markt. Also ihr werden wohl ständig irgendwie Männer vorgestellt und so weiter und sie versucht dann auch zu arbeiten. Es ist so hilarious, was sie dann irgendwie versucht und dass es alles nicht funktioniert und so. Und letztendlich passiert es aber, dass die Königin in dem Sinne einen Auftrag für sie hat und sie dann irgendwie für die spionieren soll. Und so geht das dann immer von Buch zu Buch weiter. Natürlich passieren ja auch zwischendurch ein paar Morde, die aufgeklärt werden müssen, wo sie irgendwie auch mit reinstolpert. Und dann verliebt sie sich auch eben teilweise. Und so parallel hast du aber eben immer die echte Geschichte aus dem Königshaus. Also das heißt, ne, weißt du, wir sind ja 1932 und das läuft ja über Jahre weiter und wir lernen dann auch Wallis Simpson kennen und David und ne, wie das alles so gekommen ist und das ist halt parallel und ich habe immer so ein bisschen nachgelesen zwischendurch und das kommt relativ gut hin.
Okay.
So, was ich so nachgeguckt habe, das macht halt total viel Spaß. Dann merkst du, ihre Mutter ist dann mit einem Großindustriellen aus Deutschland zusammen und dann hast du halt da auch schon, dass Hitler auftaucht und sie immer ihre Mutter warnt, komm aus Deutschland weg. Und ich finde es irgendwie total cool, dass es so in diese Zeit eingewoben ist. Ich glaube, sie lernt auch in irgendeiner Folge Coco Chanel kennen. Ach, weil sie dann in Paris ist und ihre Freundin eben Model ist und also es ist irgendwie total cool und ich liebe das und das ist tatsächlich mein Zugang in diese ganze Adelsgeschichte gewesen, weswegen ich auch dann angefangen habe, weil immer wenn ich historische Sachen lese, auch wenn es Fiktion ist, will ich wissen, wie das wirklich war und ich hasse es wie die Pest, wenn es einfach komplett von den wahren Ereignissen abweicht und hier, natürlich ist da ganz viel Fiktion bei, keine Frage, aber es ist halt so weit an den echten Ereignissen dran, dass ich das total toll finde und mir einfach wahnsinnig Spaß macht.
Also ich finde, das hört sich sehr gut an. Ich glaube, da sneak ich auch mal rein.
Ja, ich werde die Buchreihe sonst auch gerne verlinken hier, weil ich finde die total klasse und freue mich auch immer schon aufs Nächste. Und
dann würde ich sagen, mach mal da einen Haken dran, oder? Und ich habe noch Good News für dich.
Wiedergefunden.
Ich bin gespannt.
Und zwar haben wir letzte Woche über eine bestimmte Sache gesprochen. Ich zeige sie mal in die Kamera und Nele kann vielleicht sagen, was.
Oh mein Gott, ja, es ist der Schuh. Also einer von den. Ich hoffe, du hast beide.
Ich habe beide. Ich habe meine Sportschuhe wieder. Vielen Dank.
Wie geil ist das
denn bitte? Mein Fitnessstudio.
Okay, also, deine Schuhe waren in deinem Fitnessstudio.
Ja, die sind da wohl alleine über Nacht und mehrere Nächte geblieben, weil ich ja auch nicht ins Fitnessstudio gehen konnte, weil ich ja nicht wusste, wo meine Schuhe sind.
Und ein Teufelskreis.
Hat mich die Chefin angeschrieben, sie hat wohl in den Podcast reingehört.
Wie geil.
Und da ist ihr aufgefallen, dass da seit ein paar Tagen so vereinsamte rosa Schuhe rumstehen. Und hat mir ein Foto geschickt und ich habe gesagt, ja, das sind meine, Dankeschön.
Großartig. Also, liebe Leute, macht Podcasts. So finden sich sogar Schuhe wieder. Ich lieb's. Ich liebe alles an dieser Geschichte. Wie cool ist das denn, bitte?
Sie sind wieder da. Wenn es mit allem so klappt, Mensch.
Ja, also müssen wir einfach öfter über Dinge reden, dann passieren ganz tolle Sachen. Ist nämlich tatsächlich auch noch ein Punkt, liebe alle, man sagt ja immer, wenn man sich was wünscht von Sternschnuppen oder wenn man die Kerzen auspustet, dass man niemandem seinen Wunsch sagen soll. Und ich sage aber immer, nein, ihr müsst eure Wünsche erzählen. Weil wenn ihr niemandem erzählt, was ihr euch wünscht, kann euch auch niemand beim Erreichen dieser Wünsche unterstützen. Also es ist eigentlich viel sinnvoller, darüber zu reden, also generell ja sowieso mehr miteinander reden, sich mehr austauschen, weil da eigentlich am Ende immer was Positives rauskommt.
Das perfekte Schlusswort.
Man hat so seine Momente.
Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als ganz viel Glitzer für nächste Woche. Schickt ganz viele Wünsche nach draußen. Geht übrigens auch gut mit Pusteblumen, habe ich gelernt.
Ja. Oder schickt uns auch gerne eure Wünsche. Vielleicht hilft es ja, wenn ihr uns eure Wünsche erzählt. Und wir tragen sie in die Welt raus und wer weiß, was sich da noch ergibt. Eine schöne Woche euch allen.
Tschüss.